Ich muss erst mal meine Sachen sortieren. Und mich auch noch mit einer fremden Bibel auseinandersetzen. Es ist nämlich den Willi seine. Ich habe ja schon viele Jahre viele Predigten gehalten. Aber dass ich dazu meine Bibel vergessen hatte, das war mir noch nie passiert. Meine Predigt hatte ich dabei, aber die Bibel, die liegt zu Hause. Aber ist ja dasselbe Wort, ne? Ja. Weihnachten. Wir kommen alle von Heiligabend her. Und ich glaube, Heiligabend hat wirklich verdient, die heilige Nacht genannt zu werden. Da ist wirklich etwas passiert, was für uns fast unbegreiflich ist. Wir sind dankbar für unseren Retter, wir sind dankbar für den Erlöser und wir wissen auch, ein kleines Kind revolutioniert die ganze Welt. Wir wissen auch, das kleine Kind blieb nicht in der Krippe, aber über der Krippe stand schon das Kreuz. Eine heilige Nacht. Was mich immer bewegt, das sind die Hirten auf den Feldern. Und wenn ich die Bilder sehe, um Jerusalem herum, Bethlehems Fluren, wie die Bibel das sagt, und die Schafherden da, und dann bewegt mich das immer. Und dann denke ich, und dann riss Gott den Himmel auf und die Engel verkündigten. In der heiligen Nacht wurde Jesus von den Engeln als den lang ersehnten Messias, den Christus, den Hirten offenbart. Wo? Wissen wir ja alle. In Bethlehem. Und dann fand ich ein Magazin, das heißt Wort aus Jerusalem. Und ich blätter so darum rum und dann schreiben die von diesen Hirten, von den Feldern, im jüdischen Kontext, wie die Juden das damals gesehen haben und die Juden das verstehen. Und das wollte ich mal vorlesen. Dieses Gebiet am Stadtrand von Bethlehem findet sich auch in den Schriften des Talmud. Dort heißt es, dass alles Vieh in der Umgebung Jerusalems bis nach Migdal-Eder als heilig und geweiht angesehen wurde und nur zur Opferung im Tempel genutzt werden konnte, insbesondere für die Friedens- und Passaopfer. Es gab also einen besonderen, geweihten Umkreis um die Stadt Jerusalem bis hin nach Bethlehem. Das bedeutet, dass die Hirten auf den Feldern von Bethlehem, die erstmals die gute Nachricht hörten, keine gewöhnlichen Hirten waren, sondern dem Opfersystem des Tempels dienten. Diese Männer dienten im Kontext des mosaischen Gesetzes, einem Vorschatten des neuen Bundes. Und genau diese Männer wurden nun mit der Realität der guten Nachricht konfrontiert. Es war tatsächlich die Verkündigung einer neuen Ära der Errettung. Migdal-Eder, der hebräische Prophet Micha, bezieht sich ebenfalls auf den Migdal-Eder. Er schreibt, und du, Turm der Herde, so heißt Migdal-Eder zu Deutsch. Der Feste der Tochter Zion, zu dir wird kommen und wiederkehren die frühere Herrschaft, das Königtum der Tochter Jerusalem. Micha 4, Vers 8. Und auf Grundlage dieser Prophetie schlossen bekannte jüdische Gelehrte im Midrasch, dass es unter allen Orten in Israel der Migdal-Eder sein würde, von dem aus die Ankunft des Messias zuerst verkündet wurde. Daher handelte es sich nicht nur um die Verheißung der guten Nachricht gegenüber einfachen Hirten, als die Engel auf den Hirtenfeldern bei Bethlehem erschienen. Es war auch ein gewaltiges prophetisches Zeichen für ganz Israel. Und die Nachricht dieser Nacht muss sich wie ein Lauffeuer in den umliegenden Dörfern verbreitet haben. So wurde Jesus als Retter geboren und angekündigt. Und jetzt feiern wir als Christen Weihnachten. Soweit, wie die Juden das so gehört und verstanden haben. So, und nun feiern wir Weihnachten. Da frage ich, wie? Wie feiern wir Weihnachten? Und es ist doch ein Unterschied, kam mir so in meinen Gedanken, ist doch ein Unterschied, ob ich als Christ oder nicht Christ Weihnachten feiere. Ich kann mich erinnern, wie ich vor meiner Bekehrung Weihnachten gefeiert habe. Und es ist im Grunde genommen ein Unding. Ohne eine Beziehung zu Jesus zu haben, ohne eine Beziehung zu Gott zu haben, Weihnachten feiern. Und wir haben gefeiert. Da war ein Baum, da gab es gutes Essen, da wurde sogar gesungen und man gab Geschenke und alles Mögliche. So haben wir Weihnachten gefeiert. Ohne Bezug. Ich frage mich, warum? Naja, gut, man hatte so seinen Ablauf. Das waren erstmal freie Tage. Der Heiligabend, der ging ja, so hofften wir, schnell rum, weil alle Kneipen geschlossen waren. Ja, wir warteten ja wieder darauf, dass wir ausgehen konnten und so richtig auf den Putz hauen konnten. Das spielte sich alles in Weihnachten ab. Das überlege ich jetzt so mal. Was ein Unding. Aber dann wurde es in mir doch Weihnachten. Und zwar im November. Deshalb frage ich nachher mal, wann ist eigentlich Weihnachten? Am 24. Dezember? Oder wann ist Weihnachten? Ganz interessant, erzähle ich mal kurz, der Evangelist, der nach Steinau kam, um die Evangelisation zu halten im November, kam von der Gemeinde, da ich als Kind zur Sonntagsschule, zum Kindergottesdienst ging. Und alle die Leute, die er jetzt angepredigt hatte zu der Zeit, die in meinem Alter waren, kannte ich alle von der Sonntagsschule her. So, im November, am 13. November 1966, gegen 10, 11, halb 12, wurde ich Christ. Jetzt besuchte ich natürlich meine Eltern zu Weihnachten. Die wohnten noch da in Westfalen, wo die in der Nähe von der Gemeinde. Der Pastor war inzwischen zu seiner Gemeinde zurück und hat gesagt, der Siegfried hat im November Weihnachten gefeiert. Die kannten mich ja alle. So, jetzt hat er der Gemeinde gesagt, der Siegfried kommt zu Besuch und wird uns auch ein Zeugnis geben. Da waren sie alle gespannt dann. Nur der kleine Junge von dem Pastor, der 5-6-Jährige, kriegt das mit und sagt, Papa, zeig mir mal den Mann, der im November Weihnachten gefeiert hat. Der hat gedacht, das muss ein Kauz sein, ne? Im November Weihnachten feiern. Naja, Papa, zeig mir das mal. So, jetzt frage ich eigentlich, wann ist Weihnachten? Und da habe ich aus einem kleinen Traktat etwas sehr Schönes gefunden. Wann ist Weihnachten, war die Überschrift. Da heißt es, wenn das Licht der heiligen Nacht auch in unserer Dunkelheit zu leuchten beginnt, wenn die Liebe Gottes sanft unser Herz berührt, wenn die Freude über die Geburt des Retters auch uns erfüllt, wenn wir erfahren oder auch nur ahnen, dass Jesus Christus unser Heiland und Erlöser sein will, wenn sein Erbarmen unsere Hoffnung, seine Vergebung unser Trost und seine Nähe unser Glück ist, dann ist Weihnachten. Habe ich aus einem Traktat von den Marburger Medien. Ja, Jesus als Retter angekündigt und als Retter von Menschen erkannt. Und jetzt lese ich einen Text und ihr werdet euch wundern, ihr habt ihn schon gehört. Lukas 2, 21 bis 34. Und als 8 Tage um waren und man das Kind beschneiden musste, gab man ihm den Namen Jesus, wie ihn der Engel genannt hatte, bevor das Kind im Mutterleib empfangen war. Als die Tage ihrer Reinigung nach dem Gesetz des Mose um waren, brachten sie ihn nach Jerusalem, um ihn den Herrn darzustellen. Wie im Gesetz des Herrn geschrieben steht, alles Männliche, das zuerst den Mutterschoß durchbricht, soll dem Herrn geheiligt heißen. Und um das Opfer darzubringen, wie es im Gesetz des Herrn heißt, ein paar Turteltauben oder 2 junge Tauben. Und siehe, ein Mann lebte in Jerusalem namens Simeon. Und dieser Mann war gerecht und gottesfürchtig und er wartete auf den Trost Israels und der Heilige Geist war bei ihm. Und ihm war vom Heiligen Geist eine Offenbarung zuteil geworden, er sollte den Tod nicht sehen, bevor er den Christus des Herrn gesehen hätte. Und er kam vom Geist getrieben in den Tempel und als die Eltern das Kind Jesus in den Tempel brachten, um mit ihm zu tun, was nach dem Gesetz Brauch war, da nahm er ihn auf seine Arme, lobte Gott und sprach, Herr, nun lässt du deinen Diener in Frieden sterben, wie du gesagt hast, denn meine Augen haben deinen Heiland gesehen, den du vor allen Völkern bereitet hast, ein Licht zur Erleuchtung der Heiden und zur Ehre deines Volkes Israel. Und sein Vater und seine Mutter wunderten sich über das, was von ihm gesagt war. Und Simeon segnete sie und sagte zu Maria, seiner Mutter, siehe, dieser ist für viele in Israel zum Fall und zum Aufstehen bestimmt und zum Zeichen, dem widersprochen wird. Der Name Jesus, der über alle Namen ist und von Gott bestimmt wurde, Maria und Josef brachten Jesus nach Jerusalem, um ihn Gott zu weihen. Und brachten auch das Opfer, wie es im Gesetz Vorschrift war. Und da war auch ein Mann in Jerusalem mit Namen Simeon. Er wartete auf den Trost Israels. Und der Heilige Geist war auf ihm. Hier steht nicht, er wartete auf den Messias, sondern er wartete auf den Trost Israels. Was bedeutet Trost? Der wahre Trost, der kein bloßes Beruhigen, sondern eine wirkliche Hilfe ist, kommt von Gott allein. Er ist der Gott alles Trostes, steht in 2. Korinther. Die tröstende Hilfe Gottes ist das göttliche Wort. Mit Trost Israels ist die Erfüllung der Messias-Erwartung und damit die Erlösung in ihrem ganzen tröstlichen Umfang gemeint. Der Trost Israels bringt die Erlösung. Er wird sein Volk erlösen von all ihren Sünden. Es steht von Simeon, er war gerecht, gottesfürchtig und wartete, das heißt nicht, dass er sündlos war, sondern ehrlich und wahrhaftig, gottesfürchtig. Und vor allem lebte er in innigster Verbindung mit Gott. Und dann kam mir ein Gedanke, er empfing ja vom Gott, vom Heiligen Geist, diese Verheißung. Ist ja ein tolles Ding, wenn Gott zu einem Menschen spricht und verheißt ihn etwas. Er war kein Prophet, steht nur, er war gerecht und gottesfürchtig. Mehr steht von ihm nicht. Jetzt frage ich mal, können wir das auch von uns sagen, wir sind gerecht? Was meint ihr? Sind wir gerecht? Also wenn keiner gerecht ist, sind wir verloren. Ich habe mir schon gedacht, dass keine Hand hochgeht. Wir sind gerecht. Nicht aus uns selbst, sondern gerecht gemacht. Durch Jesus. Sind wir gottesfürchtig? Schön, dass einige nicken. Sind wir gottesfürchtig? Leben wir in innigster Verbindung mit Gott? Ich muss sagen, ich wünsche mir, dass es noch inniger wird. Wenn ich manchmal so meinen Tag am Abend so, wenn ich alleine bin, so überdenke, Gott hinlege, dann finde ich hier und da Dinge, da muss ich sagen, Herr, da hätte ich dir eigentlich näher sein wollen. Das war nicht so gut. Die Verbindung möchte ich eigentlich noch inniger haben. Ist der Heilige Geist in uns? Können wir auch bejahen, ne? Jesus hat versprochen. Johannes schreibt, der Vater und ich, sagt Jesus, werden zu ihm kommen, Wohnung bei ihm machen. Der Heilige Geist ist in uns. Können wir uns das vorstellen? Gott in uns? Der Heilige Geist ist ein Teil von Gott, sein Wesen. Gott in uns. Wenn ja, da kann uns Gott auch seine Verheißung schenken. Aber nicht nur, um spektakulär etwas darzustellen und sagen, ich habe eine Verheißung, sondern er will damit unser Leben erfüllen. Was meint ihr wohl, wie erfüllt das Leben von diesem Simeon war? Was der sich gefreut hatte, Gott spricht ihn an. Ein einfacher Mann spricht ihn an. Und wir erleben das auch. Er kann unser Leben so erfüllen wie das eines Simeons. Und er hat versprochen bekommen, er würde den Tod nicht sehen, bevor er den Christus des Herrn gesehen hätte. Ich wünsche mir eigentlich, dass doch keiner unter uns, keiner, der den Gottesdienst besucht, ohne den Retter seiner Seele sterben müsste. Ich wünsche, dass keiner von uns da ist, dass wir alle den Retter erfahren haben und wissen, ich bin gerettet. Simeon ging zum Gottesdienst, als Jesus auch dort erschien, mit seinen Eltern. Da nahm er ihn auf seine Arme, lobte Gott. Und wir können Jesus heute nicht auf unsere Arme nehmen, aber wir können ihn in unser Herz aufnehmen. Denn er steht vor der Tür unserer Herzen und möchte ewige Herberge bei uns finden. Damals brauchte Jesus nur als kleines Babychen eine Herberge, um zu übernachten, überhaupt zu überleben, brauchte eine Herberge. Irgendwann wurde diese Herberge auch wieder verlassen, zogen weiter. Es ging ja schon turbulent los, nicht? Da mussten sie nach Ägypten fliehen und so. Das war also kein gemütliches Leben. Aber da brauchten sie eine Herberge. Und dieser Herr Jesus, unser Retter, unser Erlöser, der Messias, muss man sich vorstellen, der möchte bei uns eine ewige Herberge einrichten. Er möchte ewig in unser Herz leben. Das hat meine kleine Nichte mal ein bisschen falsch verstanden, als meine Schwester sagte, Jesus möchte eine Krippe, die Krippe Jesu in unser Herz sein, seine Krippe in unser Herz. Da sagt sie auf einmal, Mama, ich glaube, jetzt ist er drin, das ist mir schon ganz schwer hier. Ja. Ja, er steht vor der Tür. Und dann müssen wir sehen, dass Jesus der Liebende, der Geduldige, der wartende Herr ist. Er wartet auf unsere Reaktion. Steht vor der Tür, in der Bibel sagt, er klopft an. Wie er sagt, ich stehe vor der Tür, klopfe an. Aber mehr kann er nicht. Er kann diese Tür nicht öffnen, sonst müsste er sie eintreten. Denn die Klinke zum Öffnen ist innen. Nur wir, nur der Mensch kann öffnen. Im Himmel werden einmal alles nur noch Freiwillige sein. Keine Gezwungenen. Alle, die sich freiwillig den Herrn Jesus ausgeliefert haben, die werden da sein. Die Klinke ist innen. Wir müssen öffnen. Und ich bitte, überhör das Klopfen Jesu nicht und öffne ihm. Simeon drückt das ungefähr so aus. Jetzt kann ich in Frieden sterben. Du hast dein Wort gehalten. Auch das war ein Erlebnis für ihn. Gott hält sein Wort. Er hat darauf gewartet und vertraut, jawohl. Und tatsächlich, Gott hält sein Wort und er hat den Heiland gesehen. Meine Augen haben dein Heil gesehen. Er sagt nicht, dass dein Heil Israels, sondern er spricht vom Heil, das allen Völkern bereitet ist, das Licht zu erleuchten zum Preis deines Volkes Israel. Und Maria und Josef wunderten sich, was von ihm gesagt wurde. Und Simeon segnete die Maria und spricht, siehe, er wird zum Fall und zum Aufstehen vieler in Israel gesetzt, zu einem Zeichen, dem widersprochen wird. Das ist eigentlich nicht Was Tolles, ne? Der Willi hat vorhin erzählt, dass sein kleines Enkelchen da war. Welche Hoffnung setzt man dahin, da rein? Ach, das Kindchen, ne? Auch unser kleiner Samuel, der ist jetzt 4, ne? Wenn wir den sehen, ne? Das Kindchen, das wächst dran. Und hoffentlich bleibt es gesund. Die Eltern kümmern sich um ihn und alles prima. Aber hier steht, zu einem Zeichen, dem widersprochen wird. Also das Kind wird nicht so wohl behütet aufwachsen können und sich so wohl behütet irgendwo sein Leben, ich sage jetzt mal in unserer Sprache, bis zur Rente leben. Sondern das wird Kampf bedeuten. Es wird ihn nicht jeder lieben und annehmen. Es wird widersprochen. Die Hoffnung für alle drückt das ungefähr so aus. An diesem Kind wird sich das Leben vieler Menschen in Israel entscheiden. Warum? Denn es wird entweder ihr Richter oder ihr Retter sein. Viele werden sich ihm leidenschaftlich widersetzen und dadurch zeigen, dass sie gegen Gott sind. Der Schmerz darüber, so sagt er zu Maria, wird die wie ein Schwert durchs Herz dringen. Also, die Mutter hatte mit zu leiden. Die Engel erschienen den Hirten, die sich um die Schafe und das Vieh kümmerten, die im Tempel geopfert wurden, insbesondere zum Passafest. Und gerade diese Hirten wurden mit der Nachricht konfrontiert, dass das höchste Opfer geboren war, dass sich nicht nur die Sünden Israels, sondern auch die der ganzen Welt tragen würde. Nur 33 Jahre später war kein weiteres Opfer mehr notwendig. Denn alle, die an ihn glaubten, sind seitdem geheiligt, ein für allemal durch das Opfer des Leibes Christi. Hebräer 10. Das war tatsächlich eine frohe Botschaft, welche die Engel vor langer Zeit verkündeten. Doch genauso wie bei den Hirten reicht auch bei uns das reine Wissen um diese Botschaft nicht aus. Sie mussten darauf reagieren. Und das taten sie auch. Sie gingen selbst hin, um das Kind zu sehen. Und da dachte ich, wie war das wohl gewesen? Die Hirten gehen hin, um das Kind zu sehen. Und dann dachte ich, wie geht das wohl weiter? Sie mussten klein werden, die Hirten. Die haben nicht so in die Krippe reingeguckt, sondern sie knieten nieder und beteten an. Auch die Weisen. Und die Weisen kamen nicht mit leeren Händen. Die hatten Weihrauch, Myrrhe, Gold. Und wir haben darüber gesprochen. Ich sage, Sigrun, überleg doch mal jetzt. Das fiel mir da so richtig auf. Die hatten eine Reise nach Ägypten vor sich. Eine Flucht. Wie lange, wusste keiner. Wusste doch keiner. Bis er wieder zurückgerufen worden war. Was hat Gott da gemacht? Er hat vorgesorgt. Ja, die hatten Gold, Weihrauch, Myrrhe. Wenn die nach Ägypten kamen, die haben dann gesagt, also Leute, können wir irgendwo wohnen? Könnt ihr uns unterbringen? Die brauchten nicht als Bettler darstellen, die konnten das bezahlen. So hat Gott schon vorgesorgt, dass alles so in seinen Bahnen lief. Und sie beteten an. Und dann erzählten sie von seiner Geburt, wo immer sie konnten. Und ich denke, lasst uns dem Beispiel der Hirten von Bethlehem folgen. Und unser Leben ganz neu diesem wunderbaren Erlöser weihen, der in Bethlehem geboren wurde. Er ist der Hirte unserer Seelen, sagt Petrus, der für unsere Sünden gestorben ist und der uns erlöst hat. Das ist die gute Nachricht von Weihnachten. Aber Weihnachten können wir nicht als ein separates Erlebnis erleben. Wir können nicht Weihnachten für uns herausnehmen und sagen, das war's, sondern Weihnachten geht weiter. Nur im Zusammenhang mit dem gesamten Leben von Jesus kann uns das passieren. Das Wunder geschieht. Das Wunder geschieht. Er, der heilige Gott, begegnet uns durch Jesus. Der Gerechte kommt zum Ungerechten. Der Heilige kommt zum Sünder. Der Herr kommt zum Knecht. Und der Unschuldige zum Schuldigen. Und der Erlöser zum Gebundenen. Er wird schuldig und zur Gerechtigkeit. Er wird krank, damit wir gesunden. Er stirbt, damit wir leben können. Er steht auf aus dem Grab, damit wir auferstehen werden, um bei ihm zu sein, alle Zeit. Das frohe Botschaft von Weihnachten. Das fand ich auch in einem Traktat so wunderbar ausgedrückt. Ja, so ist Jesus. Und damals wurde er als Kind angebetet und wir werden ihn als Kind in Erinnerung behalten, nämlich, warum eigentlich? Wir erkennen, dass Gott immer im Unscheinbaren, im Kleinen, die Menschen hätten sich eigentlich was anderes gewünscht, aber er kommt, wie er will. Und er hat alles vorbereitet. Und ich sage, er kommt auch zu uns, wie er will. Wenn ich gesagt habe von meiner Bekehrung, dann muss ich sagen, ich habe Gott doch nicht gesucht. Er hat mich gesucht. Jesus sagt doch ganz deutlich, nicht ihr, ich habe euch erwählt. Also wir können die glücklichsten Menschen der Welt sein. Und das sind wir auch. Wenn wir das anbetend mal überlegen, wer wir eigentlich sind und wem wir das zu verdanken haben. Jesus, unser Retter, ist geboren. Mit allem Weiteren, bis wir sagen können wie der Simeon, Herr, jetzt können wir in Frieden sterben. Wir sind gerettet. Für alle Zeit, bis in alle Ewigkeit. Amen.